zu viel Alkohol und ein zu lockerer Lebenswandel werden einem Teenager aus Hohenstein-Ernsthal zum Verhängnis.
Nichts ist so unglaublich wie das wahre Leben. Hier ist Sachsens spannendster Podcast mit echten Kriminalfällen aus unserer Region. Nach Recherchen von True Crime-Autor Henna Kotte. Aufgeschrieben und erzählt von Maximilian Reg. Hier ist Tod in Sachsen. Der Mordcast. Achtung, nicht geeignet für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren. Heute
kein Herz für Kinder. Das Erzgebirge, Ende der 60er Jahre. Der spätere Rückgang der Geburtenraten ist in der DDR-Gesellschaft noch kaum zu spüren. Es gibt viele junge Erwachsene und Teenager, die sich amüsieren wollen. In Einzelfällen hat dieser Lebenshunger schwerwiegende Folgen. True Crime-Autor Henna Kotte war mit uns in der Karl-May-Geburtsstadt.
Heute stehen wir vorm ehemaligen Krankenhaus in der Kreisstadt des Bezirkes Karl-Marx-Stadt Hohenstein-Ernsthal. Hier wurde am 7. April 1968 eine Teenagerin eingeliefert, die im Zentrum einer tragischen Geschichte steht.
Die junge Frau heißt Ute Semrock und ist 17 Jahre alt. Am Morgen haben sich in dem Gehöft ihrer Eltern, wo sie wohnt, dramatische Szenen abgespielt. Früh am Tag ist die Mutter von Ute in der Küche zugange, als sie plötzlich die verzweifelten Hilferufe ihrer Tochter hört. Mutter Semrock eilt die Treppe hinauf, wo Ute ihr eigenes Zimmer bewohnt. Das Mädchen ist in einem katastrophalen Zustand. Sie blutet stark im Schritt, das Blut tropft an ihren Schenkeln herunter. Sie ist kaum in der Lage, sich auf den Beinen zu halten. Auch in Utes Bett sind große Mengen Blut eingesickert. Die Mutter verständigt sofort die Gemeindeschwester.
Die Gemeindeschwester in der DDR war eine recht erfolgreiche Erfindung, die heute auch wieder eingeführt wird. Wenn kein Arzt im Ort vorhanden war, war die Gemeindeschwester dafür zuständig, also bei Verletzungen, bei kleineren Blessuren, die Patienten aufzusuchen. Und meistens konnte sie ja auch das Pflaster oder den Verband anlegen, sodass ein Arzt von weiter her gar nicht gerufen werden musste. Legendär ist die Gemeindeschwester geworden durch Agnes Kraus und die Fernsehfilme um Schwester Agnes.
Doch in diesem Fall kann eine Krankenschwester nichts ausrichten. Hier muss ein ausgebildeter Arzt helfen. Rückblende. Die inzwischen 17-jährige Ute macht ihren Eltern schon seit Jahren große Schwierigkeiten. Als sie 15 ist, raucht sie bereits eine ganze Schachtel Zigaretten am Tag. Auch dem Alkohol ist sie nicht abgeneigt.
Es ist so das typisch pubertäre Problem, dass sie mit ihren Eltern nicht mehr so richtig in Übereinstimmung lebt. Also sie will einfach mehr vom Leben haben. Sie trifft sich abends eher mit der Dorfjugend männlichen Geschlechts, als dass sie zu Hause sitzt und mit dem alten Fernsehen guckt. Sie trinkt und in diesem benommenen Zustand ist sie natürlich auch leichter verführbar.
Ute merkt scheinbar nicht, dass sie in ihrem vorwiegend männlichen Bekanntenkreis längst als leichte Beute gilt. Ihre vermeintlichen Freunde animieren sie zu exzessivem Alkoholgenuss, weil sie dann so einiges mit sich machen lässt, dem sie in nüchternem Zustand vielleicht nicht zugestimmt hätte. Ute Semrock verliert zunehmend die Kontrolle über sich und ihre Sexualität. Eigentlich sehnt sie sich nach einer festen Bindung. Doch mehr als kurze Beziehungen, die schnell wieder auseinandergehen, bringt sie nicht zustande. Mit ihren Eltern, beide in der Landwirtschaft tätig, gibt es oft Auseinandersetzungen. Vor allem dann, wenn Ute sich die Nächte um die Ohren schlägt und nicht zur vereinbarten Zeit nach Hause kommt. Doch dann scheint sich das Leben der Tochter doch noch zum Guten zu wenden.
Auch wenn sie die Schule nicht sehr erfolgreich abschließt, also die Noten sind nicht die Bestnoten, die man sich vorstellen könnte, weil sie einfach keine Lust mehr hatte und sagt, warum mache ich das Ganze? Aber sie kriegt eine Lehrstelle in der Großbäckerei in Kuhschnappel, wo sie zur Industriekauffrau ausgebildet wird.
Nicht nur beruflich, auch privat gibt es bald positive Entwicklungen. Ute Semrock präsentiert ihren Eltern einen Verlobten. Der 19-jährige Bernd Heimerath aus Lobsdorf scheint ein solider junger Mann zu sein und arbeitet als Traktorist. Die beiden sind kaum zusammengekommen, da hat Ute schon die nächste gute Nachricht für ihre Eltern. Sie erwartet ein Kind.
Ute hat einen Freund, Bernd Heimerath, und es scheint auch eine glückliche Verbindung zu sein. Die Eltern wissen um die Schwangerschaft ihrer Tochter und sie freuen sich in der Familie auf das Kind. Sie bauen sogar das Dachgeschoss aus für die junge Liebe. Und gegen die Schwangerschaft hat niemand im familiären Umfeld etwas einzuwenden. Man freut sich.
Doch das junge Glück dauert kaum länger als ein halbes Jahr. Es endet an dem fatalen Morgen des 7. April 1968, sagt Henna Kotte.
Jetzt liegt Uta nach 7 Monaten Schwangerschaft blutend im Bett und sagt, ich hatte heute Nacht eine Fehlgeburt.
Der von der Gemeindeschwester herbeigerufene Arzt kann vor Ort wenig für seine Patientin tun. Er weist die junge Frau ins Krankenhaus nach Hohenstein-Ernsthal ein. Dort nimmt der Fall eine überraschende Wende.
Der behandelnde Arzt im Krankenhaus muss eine Ausschabung der Gebärmutter vornehmen und die Blutung stillen, stellt aber dabei fest, dass es sich nicht um eine Fehlgeburt handelt. Der Arzt setzt sich ans Bett der Teenagerin und spricht mit ihr sehr ernsthafte Worte und sagt, die Anzeichen einer Fehlgeburt, eines natürlichen Abgangs scheinen mir nicht gegeben und mein Kind, meine ärztliche Schweigepflicht kann hier nicht mehr greifen und er muss der Polizei Meldung darüber erstatten, sonst macht er sich selber strafbar.
Ute Semrock hat ihre Familie und ihren Verlobten Bernd belogen und getäuscht. Geschwächt von der Geburt und der folgenden Operation gibt sie ihr falsches Spiel auf und erzählt die ganze schockierende Wahrheit. Die junge Frau war zum Zeitpunkt der angeblichen Fehlgeburt nicht 7, sondern bereits volle 9 Monate in Erwartung eines Kindes. Irgendwann im Sommer 67 merkt Ute Semrock, dass mit ihr etwas nicht stimmt.
Ute bemerkte, dass sie schwanger ist, dass ihre Periode ausblieb. Trotzdem verfiel sie noch nicht in Panik und wartete einen Monat ab. Und auch da stellte sich die Regelblutung nicht ein, sodass sie sicher war, dass sie ein Kind in sich trägt. Und sie möchte das Kind auf keinen Fall haben.
Ute überlegt, wie sie das Baby loswerden könnte. Doch sie hat zu lange gezögert. Einen offiziellen Weg für eine Abtreibung in einer Klinik gibt es für sie nicht mehr.
Ute hatte verschiedene Sexualkontakte und weiß nicht sicher, wer der Kindsvater nun eigentlich ist. Für eine Abtreibung war der Termin überschritten. Das Abtreibungsgesetz der DDR ist ja erst 1972 liberalisiert worden. Es wäre also sehr schwer gewesen, eine Abtreibung vorzunehmen, selbst wenn es einfacher war als im damaligen anderen Deutschland. Sie unternimmt auch die damals so im Volksmund üblichen Abtreibungsversuche. Sie trinkt in Unmassen lauwarmen Rotwein. Sie springt von der Wäschetruhe und von Stühlen in der Hoffnung, das Kind auf natürlichem Wege zu verlieren.
Doch alle Versuche scheitern. Ute Semrocks Angst wächst. Sie weiß, dass sie einen Babybauch nicht lange vor ihren Eltern verheimlichen kann. Sie braucht eine glaubwürdige Geschichte.
Bevor man ihr die Schwangerschaft ansieht, kommt Ute auf die Idee, sich einen festen Freund zuzulegen und diesem das Kind quasi unterzuschieben. Bernd Heimerath ist ein netter junger Mann, der auch sofort an die natürliche Schwangerschaft glaubt. Das Kind sei von ihm. Und er weiß nicht, dass Ute schon seit 2 Monaten schwanger ist. Dass das Kind nur untergeschoben ist, ahnt von der Familie keiner.
In der jungen Frau reift längst der mörderische Entschluss, das Kind nach der Geburt zu töten und eine Fehlgeburt zu simulieren. Sie will unter keinen Umständen ein Baby haben. Zunächst geht ihr Plan auf. Alle fallen auf ihr doppeltes Spiel herein und glauben, sie wäre erst im 7. Monat. Doch dann kommt unweigerlich der Tag der Geburt.
Am 6. April sitzt Ute Semrock im Unterricht in Kuhschnappel und bemerkt, dass bei ihr die Wehen eingesetzt haben. Sie entschuldigt sich wegen Krankheit und fährt nach Hause, wohlwissend, dass ihre Eltern sich in Karl-Marx-Stadt befinden. Sie sind auf Einkaufstour, also nicht vor Abend zurückzuerwarten. Sie beschließt, zu Hause in ihrem Zimmer die Wehen abzuwarten und begibt sich dann auf den Abort ihres Gehöfts. Wie damals noch in fast allen Gehöften üblich, geht man zu dieser Zeit aufs Plumpsklo. Das heißt also, das ist eine Jauchengrube und oben ein Bretterverschlag mit Loch, wo ein Holzdeckel drauf war. Ich kenne das noch von meiner Oma, wir sind da auch nicht sehr gern draufgegangen. Sie setzt sich auf die Öffnung und wartet die Geburt ab. Das Kind kommt aus ihr heraus, fällt in die Fäkalgrube, es plätschert und Ute zerreißt die Nabelschnur mit ihren Fingernägeln und das Kind versinkt.
Kurze Zeit später folgt die Nachgeburt. Auch die Plazenta fällt in die Grube des Plumpsklos. Dann schleppt sich die junge Frau in ihr Zimmer. Sie kommt kaum die Treppe hoch, doch sie schafft es gerade noch ins Bett. Dort wird ihre Mutter sie am nächsten Morgen in beklagenswertem Zustand vorfinden und die Gemeindeschwester rufen. Den Ermittlern der Volkspolizei fällt jetzt die unangenehme Aufgabe zu, die Kindsleiche aus der Grube zu bergen.
Die Polizei weiß, dass sich das Neugeborene in der Jauchengrube der Familie befinden muss. Sie bestellt die kommunale Fäkalienabfuhr und die saugen mit ihren Gerätschaften die Jauchengrube leer. Die gerichtsmedizinische Obduktion stellt fest, das Kind wäre lebensfähig gewesen. Es ist in den Fäkalien unterkühlt verstorben.
Ute Semrock hat eigentlich ein gesundes Mädchen zur Welt gebracht. Doch das erfährt die Mutter, die kein Herz für Kinder hatte, erst durch die Ergebnisse der Ermittlungen. Die Tat und ihre Umstände sind abscheulich. Was in der jungen Frau vorging, als sie sich auf so gleichgültige Weise ihres Kindes entledigte, vermag man sich mit menschlichem Ermessen nicht vorzustellen. Fest steht, sie war zu jung, zu unstet und zu unreif, um mit ihrer Situation angemessen umgehen zu können. Das Gericht stellt fest, dass die Tat eine vorsätzliche Tötung war, weil die Angeklagte das Kind mit Absicht in die Fäkaliengrube hat fallen lassen. Dort ließ sie es emotionslos zurück, obwohl klar war, dass es dann sterben würde. In Anbetracht ihrer Jugend und ihrer schwierigen Entwicklung erhält Ute Semrock eine vergleichsweise milde Strafe, sagt True-Crime-Autor Henna Kotte.
Die Tat wird vom Gericht in Karl-Marx-Stadt nicht als Mord ausgelegt, sondern als Totschlag. Ute Semrock wird dafür mit 3 Jahren Gefängnis bestraft.
Bernd Heimerath wendet sich mit Grauen von seiner Verlobten ab. Die Eltern von Ute Semrock haben zeitlebens nicht verstanden, wie ihr eigenes Kind so etwas Schreckliches tun konnte. Und doch ließen sie ihre Tochter nicht fallen, sondern standen weiterhin an ihrer Seite.
Tod in Sachsen. Der Mordcast. Der Podcast mit echten Kriminalfällen aus Sachsen. Alle Folgen jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Autor und Erzähler Maximilian Reyk. Recherche True Crime Autor Henna Kotte. Tod in Sachsen. Der Mordcast ist eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.